Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Ja, wie in Folge 100 angekündigt, haben wir auch wieder einen Gast. Heute haben wir den Christoph Schmidt. Ja, stell dich einfach selbst vor.
Ja, moin. Oder beziehungsweise, wie man bei uns in Hessen sagt, Gude. Ja, Rüdi, wir kennen uns ja mittlerweile schon seit mindestens 25 Jahren. Und ich freue mich natürlich sehr,
dass schon ich schon vor meiner Geburt quasi.
Vor deiner Geburt, ja, das war knapp davor. Also, wie man an meiner Aussprache schon so hört, ich bin ja schon ein paar Jährchen älter als ihr beide. Ich habe auch die Dinosaurier noch hier rumlaufen sehen, deswegen ist alles gut. Altersdiskriminierung finde ich eh gut. Wie komme ich hier dazu? Natürlich, wir kennen uns schon lange und ich freue mich auch extrem, dass ich hier zur Nachjubiläumsfolge auftreten darf, beziehungsweise was erzählen darf. Und ja, was soll ich sonst noch sagen?
Sehr schön. Wir reden über Lochkarten dann, oder?
Lochkarten kenne ich zwar nicht mehr persönlich, aber ja, habe ich noch mitgemacht. Aber ich mache in meinen Präsentationen, finde ich es immer ganz gut, wenn ich die Leute frage, wer kennt denn noch einen Hermaphroditenstecker? Oder wer weiß, was ein BNC-Kabel ist? Wer weiß, warum wir früher segmentieren mussten? Ja, und dann gehen so die ganzen Millennials, gehen in den Idle-Mode und alle anderen freuen sich.
Ja. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Fachinformatiker Systemintegration und du hast damals das Team geleitet, was sich um IT-Security gekümmert hat. Und so bin ich überhaupt zu IT-Security gekommen. Ich habe, also obwohl du da in dem Team warst, habe ich dann trotzdem gesagt, ich möchte in das Team. Und haben dann damals ging es primär um Firewalls. Ich weiß noch, wir haben Cisco PIX war da ein großes Thema.
Richtig.
Und du hast dich noch um so Sachen gekümmert, die jetzt, also kennt kein Schwein mehr. Novell Network, das war so dein Steckenpferd, ne?
Jawohl. Novell. Genau, Novell. Das sind noch Zeiten, da...
Ist auch tot, oder? Gibt's nicht mehr?
Nein, Novell gibt's nicht mehr. Also die Firma wurde auch mehrmals, glaube ich, dann irgendwie aufgekauft. Und mittlerweile gibt es zwar noch das Produkt Groupwise, soviel ich weiß, aber ich habe keine Ahnung, wem das gehört und wer das noch macht.
Ja, war auf jeden Fall ein Mail-Client, der seiner Zeit voraus war, kann man sagen. Also es konnte Sachen, das Outlook bis heute nicht kann. Also das kann man schon, war schon gut.
Das stimmt.
Damals noch POP3, ne?
Nee, das hatte, glaube ich, ein eigenes Protokoll. Es konnte, glaube ich, auch POP3, aber meines Wissens war es ein eigenes Protokoll.
Okay. Also fürs Netzwerkprotokoll gab es das Thema IPX, ne? Und danach wurde es dann auf IP umgestellt. Da gab es dann so IPX, IP-Gateways, aber jetzt erzählen die alten Männer vom Krieg, also lass mal gut sein.
Ich merke schon gerade, ich wollte gerade sagen, wir verlieren gerade die Hörerscharen. Du wolltest über was anderes sprechen, aber ich gehört über etwas, wo wir auch mitplaudern können, nämlich über Präsentationen.
Das ist richtig. Also das war so meine Idee, weil ich kenne euch beide ja ihr seid ja auch bekannt dafür, dass ihr gerne auf der Bühne steht, dass euch das Spaß macht. Und mich hat jetzt im Vorfeld mal interessiert, was war denn so eure eigene erste Präsentation? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Weil ich habe bei mir so mal Revue passieren lassen. Bei mir war das während meinem Studium. Man musste da ich habe Physik studiert. Und das war ein Seminar, wo wir eine Präsentation halten mussten über theoretische Physik. Und ich bin bei der Präsentation nahezu gestorben. Wir hatten noch mit Overhead-Folien gearbeitet und so ein Zeugs, aber von dem Thema wie es mir dabei gegangen ist. Also ich war extrem aufgeregt, obwohl ich nur zwei Zuhörer hatte. Also es war so, das allererste Mal war für mich so ein bisschen einschneidend. Allerdings kam dann später Präsentationen, die mich dazu angefixt haben, das selber gut zu machen. Und da würde mich mal interessieren, wie war das denn bei euch?
Also ich kann mich an meine erste Präsentation so nicht wirklich mehr erinnern. Also ich weiß, dass ich in der Schule, im Gymnasium natürlich irgendwelche Referate gemacht habe. Da hatte ich auch typischerweise zwei oder drei Folien. Die hat mein Vater damals noch in seinem Büro gedruckt, weil wir sowas ja gar nicht zu Hause hatten. Damit war ich schon sehr weit führend, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu manch anderem. Das weiß ich noch, aber wie ich mich da gefühlt habe, schwierig, wobei ich Referate jetzt immer gern gemacht habe, wenn ich sie inhaltlich verstanden habe, also wenn ich nicht da gestanden bin und eigentlich nicht wusste, worüber ich rede. Und das andere, was ich zu dieser Zeit eh schon gemacht habe in der Schule, ich war Schülersprecher Und ich habe dann immer so was, weiß ich, Sport- und Kulturfest oder sowas oder Abifest bei uns auch immer moderiert. Also das war jetzt für mich nichts Neues, irgendwann mal vorne zu stehen und zu labern. Nicht immer gut natürlich, und am Anfang machst du natürlich auch viele, viele Fehler, die man heute nicht mehr machen würde. Also du drehst dich mit dem Rücken zum Publikum und versuchst auf der Leinwand irgendwas zu zeigen oder sowas. Das passiert natürlich heute nicht mehr. Das habe ich alles falsch gemacht damals, klar.
Ja, falsch. Das sind ja genau die Erfahrungen, die man ja auch gebraucht hat.
Ja, natürlich. Aber es ist etwas, was, also wenn du trainiert bist, was du einfach am besten lässt und dich auch darauf konzentrierst, dass du Geschichten erzählst. Also das, keine Folien vorliest oder Inhalte, sondern halt die Geschichten erzählst und die Folie eher als schmückendes Beiwerk oder als Quellennachweis oder als Zusammenfassung oder so im Hintergrund einfach stehen hast.
Genau. Das war auch das, wo ich eigentlich so ein bisschen drauf hinaus wollte, dass die besten Präsentationen, also nicht nur die eigenen, sind natürlich immer schwer zu bewerten. Mir passiert das oft, dass ich gefragt werde, und wie war's? Und wenn ich dann die Antwort gebe, mir hat's Spaß gemacht, dann gucken mich alle ein bisschen bescheuert an. Aber ich glaube, das ist eigentlich das, wenn der Funke nicht überspringt, also wenn man selbst da vorne gequält steht, dann wird es nicht funktionieren. Und ich hatte das Thema Präsentation mir so ein bisschen rausgegriffen, weil ich natürlich auch jedes Jahr ganz gerne mal so größere Veranstaltungen besuche, wie die RSA-Konferenz, wo ich auch unter anderem den Kevin Mitnick getroffen habe, worüber er, glaube ich, vor zwei, drei Folgen gesprochen hat, über das Lockpicking-Set. Und da gibt es natürlich extrem viel Beispiele, wie man gut oder wie man schlecht präsentiert. Und ich greife mir natürlich immer die raus, von denen ich selber unheimlich viel mitnehme. Einmal inhaltlich, aber andererseits natürlich auch das Thema Präsentationstechnik. Klar gibt es die ganzen Foren wie TED-Forum oder man guckt sich dann Steve Jobs an und so weiter. Das ist alles gut, aber nur Steve Jobs konnte eigentlich wie Steve Jobs auch präsentieren. Da muss jeder seinen eigenen Stil finden. Aber ich fand es dieses Jahr oder letztes Jahr ganz interessant, weil ich hatte zwei oder drei, die echt herausgestochen sind. Das eine ging um das Thema KI.
Also Vorträge auf der RSA-Konferenz meinst du?
Ganz genau, Vorträge auf der RSA-Konferenz. Das Thema eine war das Thema KI. Also das war das überbordende Thema sowieso. Aber da war einer, hat gemeint, Leute, macht euch mal locker. KI ist eigentlich nichts anderes als Mathematik. Werdet damit erstmal einig. Ja? Also wie heißt das immer so schön? KI ist ja nichts anderes als ein Taschenrechner für Wörter. So, der war sehr interessant. Aber viel interessanter fand ich eigentlich zwei andere Vorträge. Die RSA-Konferenz ist jetzt keine reine Fachkonferenz, wo man über Bits und Bytes spricht. Also welche Firewall hat noch mehr Durchsatz und welche Themen sind die nächsten Jahre besonders interessant, sondern es geht auch vor allen Dingen um sozialkritische Themen. Teilweise auch so ein bisschen politisch, so wie kann ich Wahlmanipulationen verhindern und solche Geschichten. Aber auch sowas wie verändert die IT, die KI, auch unsere Gesellschaft, auch in Bezug auf Sicherheit. Da war ein interessanter Vortrag, eine sogenannte kleine Panel-Diskussion, eine Diskussion zwischen einem Vater und einem Sohn, die halt sich darüber unterhalten haben, wieso die Wahrnehmung oder beziehungsweise wie die Digitalisierung halt auch unsere Jugend so ein bisschen verändert im Vergleich jetzt zu so alten Säcken wie mir oder wie dir, Rüdi.
Danke.
Also wie der Vater das erste Mal davon gesprochen hat oder gehört hat, dass sein Sohn als Karriereziel Influencer hatte, hat er ihn natürlich erstmal so ein bisschen, naja, nicht belächelt, aber hat gesagt, Leute, nee, so nicht, mein Freund. Hat aber dann schnell gemerkt, dass diese Wahrnehmung über Bildung oder auch die Online-Kultur komplett eine andere ist, wie das, wo er aufgewachsen ist. Und
darf ich kurz mal fragen, war das gestellt, war das gescriptet? Nein. Also haben die quasi ihre Dialoge, nein, die haben einfach miteinander geredet?
Die haben miteinander geredet, die hatten natürlich einen roten Faden. Die haben auch sehr viele Fragen aus dem Publikum aufgenommen, weil das natürlich sehr, sehr viele Leute betroffen hat. Weil gerade, ich meine, ich habe ja auch so ein Pubertier, beziehungsweise der ist mittlerweile auch 20, die natürlich komplett anders ticken. Und das ist manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum das so ist. Und
der Tobi plant schon gerade im Kopf die nächste Präsentation mit diversen Kindern in seinem Haushalt.
Ich habe das mit meinem Sohn auch geplant.
Dann ist er noch älter als Christoph.
Ja, das macht aber nichts. Also ich habe das. Also der Sohn war auch 26, der war gerade vom Abschluss seines Doktors in Psycho. Also der hat im Endeffekt als Doktorarbeit gehabt, zum Beispiel Opfer von Cybermobbing. Ja, und deswegen konnte der sowohl aus seiner eigenen als auch aus der Erfahrung mit seinen, nennen wir es mal, Patienten, sehr gut berichten, wie diese Digitalisierung, wie diese, ich sag mal, dieser Druck der Online-Medien auch auf die entsprechende Klientel sich auswirkt. Das war sehr interessant. Und da gibt es natürlich viele Faktoren, weil es gibt da so einen Glaube an Immunität gegenüber Konsequenzen. Ja, wir haben da jetzt gerade wieder die Diskussion mit dem Thema Klartextname. Ja, auch da war die Frage, wer hat uns eigentlich jemals das Recht auf Immunität oder Anonymität im Internet gegeben? Ja, also irgendwann haben wir gesagt, ja, das Internet muss anonym sein. Klar, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen, ich sag mal, Geheimdiensttätigkeiten oder irgendwelche politischen Aktivisten. Aber ich sag mal so, dass wenn wir in den Laden gehen und irgendwas kaufen wollen, dann haben wir gar kein Recht oder beziehungsweise ich glaube nicht, dass wir mit einer Skimaske über dem Kopf da bedient werden.
Ja. Also war das stimmt, aber du musst auch deinen Ausweis nicht hinlegen, wenn du was kaufst. Also
deinen deswegen, Ausweis musst du nicht hinlegen, bist du bist aber erkennbar.
Also ein sehr spannender Vergleich. Lass uns gerne mal drüber reden, weil die ist jetzt nicht neu, aber dieser Vergleich der hinkt an der einen Stelle, aber auf der anderen Seite macht er auch sehr, sehr viel Sinn. Das ist so ein bisschen widersprüchlich, weil du hast völlig recht. Ich kann in ein Geschäft gehen und wenn ich dort mit Karte bezahle, bin ich genauso einsehbar wie andere. Wenn ich es allerdings bar bezahle, dann sehen die mich zwar, aber die wissen jetzt meinen Vornamen nicht und nicht, wo ich wohne und können auch nicht andere Sachen rausfinden. Und vor allem, und das glaube ich ist das Entscheidende, typischerweise rennt mir keiner nach und stalkt mich jetzt. Was ich im Forum natürlich machen kann, indem ich einfach einen Klick mache, ich folge der Person irgendwann einfach und kann dann theoretisch noch Monate später anfangen, die Person auszuforschen. Also da ist schon auch ein Unterschied, auch wenn du natürlich auf den ersten Blick recht hast. Und die Frage, die bei mir jetzt immer noch im Raum steht, wer gab uns mal das Recht, ist sehr gut. Ich glaube, dass die Gründer des Internets, also was weiß ich, wie sie alle heißen, da in Zürich, in CERN, da den ersten Webbrowser gebaut haben, dass die das schon auch mit einer gewissen Weitsicht gemacht haben, dass es eben nicht überwachbar sein sollte ursprünglich.
Ja, da gebe ich vollkommen recht. Also es ist aber, wie gesagt, diese Diskussion, die müssen wir auch, glaube ich, weiterführen über Anonymität in den entsprechenden Bereichen. Natürlich weiß ich, dass ich, wenn ich mit Bargeld im Einladen bezahle, dass ich erstmal nicht dahingehend nachverfolgbar bin. Allerdings kann ich natürlich schon, wenn ich da entsprechende Missbrauch betreibe, anhand von der Person, die ich halt in dem Moment bin, auch irgendwie identifiziert werden. Ja. Und wenn dann der Datendetektiv mich aufhält und sagt, sag mal, gib mir mal deine Personalien, weil du gerade irgendwie den Lippenstift eingesteckt hast.
Du musst aber unterscheiden, wer jetzt sozusagen deine Klarnamen-Informationen hat. Ob das jetzt Meta ist oder X, will ich das? Oder anderes Portal? Ja. Also, ja, weiß ich nicht. Also ich bin nicht so der hundertprozentige Verfechter von Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken, sage ich dir ganz ehrlich. Aber
also ich wollte damit jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt überall den Klarnamen haben will. Das geht schon mal nicht. Aber die Diskussion sollten wir jetzt auf jeden Fall nicht so im Keim ersticken und dann wieder mit der Datenschutzkeule wieder auf alles draufhauen, was uns natürlich dann gerade auch bei Strafverfolgungen und so weiter gegebenenfalls auch mal im Wege steht. Wir müssen das, ich glaube, objektiv mal betrachten. Gut, aber ich wollte das eigentlich gar nicht in diese Richtung lenken.
Nein, aber bevor wir noch dann zurückkommen auf die Präsentation nochmal, vielleicht ein Schlusssatz noch zu dem Thema. Ich habe auch so ein Portal, wo ich gerne mitlese und da gibt's, also es ist anonym, man braucht nichts. Und da gibt's immer mal wieder, und ich glaube, anhand der Textart, der Schreibform rauslesen zu können, dass es immer dieselbe Person ist, die sich da einfach auskotzt, Leute beleidigt, provoziert und so weiter und so fort.
FC Bayern Forum, oder?
Nein, überhaupt nicht. Null, null. Hat damit gar nichts zu tun. Da wünsche ich mir auch oft, dass diese Person nicht ganz so anonym ist, wie sie sein kann. Mir würde es reichen, dass der Name oder Klartextname, der muss nicht im Forum genannt werden. Aber wenn ich wüsste, die Person müsste sich gegenüber dem Betreiber dieses Forums zumindest mal mit einer Authentifizierung, die nicht anonym ist, anmelden, glaube ich, ist die Hemmschwelle, sich da rauszurotzen und immer irgendwie Dreck zu posten, doch eine andere, als wenn du sagst, mich kriegt sowieso keiner. Wie man es technisch wirklich umsetzt, ist jetzt eine ganz andere Frage, weil da weiß ich auch, da gibt es genügend Probleme, die das auch, ich sage jetzt mal, so weit verhindern, weil man damit noch viel, viel schlimmere Dinge machen könnte. Das ist mir auch klar. Aber das Patent habe ich da nicht, aber ich würde mir das hin und wieder wünschen, insbesondere wenn diese Person schreibt.
Klar, und auch wenn du das Thema von einer der letzten Folgen nochmal aufnimmst mit Fake News, die einfach die sozialen Netzwerke fluten aktuell, könnte man das natürlich auch eindämmen mit sowas. Aber das kommt eben mit einem hohen Preis, und der Preis ist eben, dass wir uns alle sozusagen dann offenlegen müssen, richtig, um eben anderen da sozusagen vielleicht davon abzuhalten, vielleicht hält sie auch nicht davon ab, weiß es nicht.
Ja. Aber zurück zur Präsentation. Weiß nicht, ob du, also wir waren bei Vater und Sohn und das war deswegen gut, weil die einfach geredet haben und gar keine Folien hatten, oder
doch? Also sie hatten Folien, die allerdings eigentlich eher so ein bisschen den eigentlichen Wert, also sowas wie so eine Art Biografie, die sie an die Wand geworfen haben, wer sie eigentlich sind, wo sie herkommen, was sie machen und so weiter. Mhm. Und normalerweise mag ich Panel-Diskussionen nicht so. Also da, die verleiten jetzt gerne mal dazu, dass ich mich da irgendwie dann zurücklehne und abschalte. Da war es allerdings so, dass diese Präsentation, da habe ich an den Lippen geklebt. Und das sind natürlich immer so Sachen, die man, wo ich dann sage, das ist eine Präsentation, die mich in dem Moment auch nicht nur gefangen gehalten hat, sondern vor allen Dingen auch, also die mich dazu verleitet, besser zu werden. Also wo ich immer sage, das sind Sachen, da kann man unheimlich viel von lernen. Rüdi, du kennst das, du bist ja auch bei so, ich sag, bei so einer Firma angestellt, die ganz gerne mal in dem Korsett der eigenen Präsentation da gefangen ist, und dann werden dann irgendwie Fakten und Funktionen erzählt. Und da muss man natürlich extrem aufpassen, dass man immer das richtige Publikum hat, den das auch in dem Moment interessiert. Also ja, ich sage mal, entschuldigt mein Wortwahl, Feature-Fucking. Ja, aber das sind Sachen, die halten mich ja jetzt nicht im Prinzip bei einer Story. Also ist ja gar keine Story dahinter.
Ja. Da muss ich sagen, da hatte ich ziemliches Glück, um vielleicht nochmal deine Eingangsfrage aufzunehmen. Also ich bin da reingekommen in den Job damals bei F-Secure, und dann hieß es, ja, kann da jemand eine Präsentation auf der Systems halten? Das war so nach, keine Ahnung, 2-3 Wochen, nachdem ich angefangen habe.
Genau.
Und das Coole war, so, hey, gibt's eine Präsentation? Ja, nicht so richtig, kannst dir selbst was überlegen. Und das Gute, kein anderer hatte da Bock drauf, und ich fand das ja schon immer gut. Das heißt, ich konnte da letzten Endes meine eigene Präsentation machen und habe mir dann andere angeschaut, also andere Hersteller, was die so präsentieren. Und das ist genau wie du sagst, viele Präsentationen sind einfach das Gleiche. Ja, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, mag ich gar nicht bewerten. Doch, eigentlich mag ich schon bewerten, aber vielleicht nicht hier. Aber es ist halt viel Feature-Fucking und wenig Storytelling. Das muss man leider sagen. Ja,
du musst halt auch, also ich überlege mir halt immer, was möchte ich denn, was soll denn hängen bleiben? Und wenn wir uns mal so in den vergangenen, also in unserem Werdegang mal so nachdenken, welche Art von Präsentation, was ist hängen geblieben? Sind irgendwelche Firewall-Durchsätze hängen geblieben? Sind irgendwelche, was weiß ich, Farben von irgendwelchen Hardware-Boxen hängen geblieben? Nein, sondern es ist eher gegebenenfalls genau dieses Storytelling, diese Art der Präsentation, die letztendlich, wo ich sage, das war eine super Präsentation. Und dann ist auch der Inhalt, der dir im Kopf bleibt.
Das ist. Ich weiß genau, woran das liegt. Ich kann dir genau erklären, woran das liegt. Es liegt einmal, wenn eine Firma dazu strikt ist und sagt, pass auf, hier ist das Marketing-Slideset, das präsentierst du jetzt. Das geht schief.
Natürlich.
In meinen Augen. Das kann nicht funktionieren, weil wenn du die Präsentation nicht selbst gemacht hast und nicht selbst lebst, nicht selbst die Story im Kopf hast, dann wird es nicht funktionieren. Ja. Dann ist das Zweite, wenn der Präsentator eigentlich gar keinen Bock drauf hat zu präsentieren und dahin gezwungen wird, ja, kann das auch nicht funktionieren, weil dann ist natürlich so eine Tabelle mit Features ein sehr guter roter Faden für jemand, der nicht präsentieren kann oder nicht präsentieren will.
Ja.
Deswegen ist es einfach leichter, sowas zu präsentieren. Weißt du, du fängst an, das sind die Referenzen der Firma, uns gibt es seit 30 Jahren, hier, das sind die Produkte, das sind die Features, bla 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 bla, und alle schlafen ein. Also das, mein Erlebnis, und das ist wirklich, das war einschneidend, ich habe auf der ITSA gestanden, da ist ja immer dieses Vortragsforum, ich habe da eigentlich jedes Jahr präsentiert auf diesem Vortragsforum. Und dann gehst du dann eine Viertelstunde vorher hin, redest mit dem Moderator, der sagt, ah ja, hier, Trost steht hier drauf, sie reden über Cybercrime, ja, okay, gibt's noch irgendwas, was ich wissen muss oder irgendwas, haben sie noch Zeit für Fragen, bla bla bla. Und da war der Speaker, der nach mir kommt, war schon da. Und dann fragt er den Moderator, ernsthaft, Entschuldigung, welche Präsentation hat denn das Marketing geschickt? Ich bin heute Morgen hier, haben sie mir gesagt, ich muss eine Präsentation halten. Und ich sage euch, da könnte ich kotzen.
Ja.
Da könnte ich kotzen, ja. Weil ich denke mir, weißt du, du nimmst dir da die Zeit, du hast nur eine Viertelstunde Zeit. Da stehen dann 200 Leute und du lässt diese Möglichkeit, zu diesen Leuten zu sprechen, so verpuffen, indem du da einen hinstellst, der da gar keinen Bock drauf hat, der nicht weiß, was er präsentieren soll und allen Leuten und anderen Speakern sozusagen dann das Publikum leer macht.
Ja, vor allen Dingen ist auch so, dass ich halte es auch ein bisschen respektlos dem Publikum gegenüber, weil auch das Publikum, das vergessen manche, die nehmen sich ja auch die Zeit, dir zuzuhören. Also ich meine jetzt, die zahlen jetzt vielleicht sogar noch Eintritt, ja, und dann müssen sie, weil sie da so einen innerlichen Druck haben. Aber im Endeffekt kann ich mit meiner Zeit auch was Besseres anfangen, als irgendwie abgelesen, also betreutes Lesen zu erleben, ja. Das sind genau die Punkte,
ja. Ja, auf der anderen Seite, so die ein oder anderen Werte von so einer Firewall oder so machen schon Sinn, wenn du die weitergibst. Also das ist ja auch etwas, was sich keiner merken muss, sondern da muss es bloß im Kopf Klick machen, dass er sagt, perfekt, das ist die Geschwindigkeit, die wir brauchen, reicht, ich muss mit denen reden. Also da musste er keine Zahlen sich auswendig lernen oder sonst irgendwas. Und auf der anderen Seite weiß ich auch von Veranstaltungen, wo Kunden hingehen, die auch dann Eintritt bezahlen auf so einer Konferenz, dass die sehr wohl mit harten Fakten beschossen werden möchten, weil die genau deswegen hinkommen, um danach auch fit zu sein. Da kannst du nicht jede Präsentation mit Unterhaltung und Schema F oder ich erzähle nur Geschichten, die wollen dann auch harte Fakten haben. Also da muss man dann, glaube ich, auch dem Veranstalter sehr viel Verantwortung geben und da auch mit Feingefühl arbeiten, dass man die Agenda, also die Reihenfolge der Vorträge, die Länge der Vorträge so gut wählt, dass das für den Zuschauer, die Zuschauerin einfach perfekt ist. Also man kann nicht nur unterhaltende Beiträge bringen.
Da hängt es jetzt wieder ganz stark vom Zielpublikum ab. Aber wir reden jetzt, ich sag mal so, diese Bühne, auf der wir jetzt letztendlich stehen, ist ja jetzt ehrlich gesagt eine andere, weil ich sag mal, auf so eine ITSA oder meine erste Präsentation, die ich jetzt, sag mal, so in meinem Berufsleben gehalten habe, war dann auch das kalte Wasser. Kurz nachdem ich bei der Firma, wo wir ja beide waren, Rüdi, angefangen haben. Das war auch, glaube ich, 3 Wochen danach war ich auf der Comdex in Basel. Und natürlich war das eine ganz andere Geschichte, ja. Da kommen jetzt keine, klar kommen da auch die Firewall-Nerds hin oder die sich über die neuesten Features von dem Hersteller A, B oder C interessieren, kommen da vorbei. Das ist ganz klar. Aber ich sag mal so, diese Präsentationen, die einen selber gecatcht haben, waren eigentlich in der Regel nicht die Lehrvideos oder beziehungsweise Zahlen, Daten, Fakten. Präsentation.
Da hast du schon recht. Aber nochmal kurz zurück zu diesem Vater und Sohn Dingsbums. Ja. Ist das eine Präsentation, die man heute noch gucken kann? Also gibt es die auf YouTube oder abrufbar? Weil dann würden wir die auch verlinken in den Shownotes natürlich. Oder war die nur für Teilnehmer?
Die ist in den Archiven. Ich würde dir da auf jeden Fall oder ich würde euch da auf jeden Fall die Infos geben. Ihr müsstet halt mal schauen. Ich habe da halt einen entsprechenden Account. Sind die offen? Würde ich auf jeden Fall nochmal weitergeben.
Wir gucken mal. Was war denn das? Du sprachst von dreien. Also oder eine hast du schon, das mit KI hast du schon ein bisschen abgehakt, dann Vater und Sohn. Was war denn die andere?
Und die dritte Präsentation, deswegen habe ich mir die auch für den Schluss aufgehoben, weil wir jetzt vielleicht auch wieder den Bogen so ein bisschen in, ich sag mal, in diesen eigentlichen Podcast rein spannen können. Und zwar war das eine eine Frau, eine Journalistin, die hat darüber berichtet, also der Vortragstitel hieß Older and Online, wie wir unsere älteren Mitbürger schützen müssen.
Und da hast du hoffentlich genau zugehört, oder?
Da habe ich genau zugehört, weil die Einschläge kommen näher. Nee, aber es ist sehr interessant, weil es mich auch selber betrifft, und zwar in einer anderen Beziehung, komme ich aber gleich drauf. Also es ging im Prinzip darum, sie hat sich unter anderem im Rahmen ihrer Recherchen auch, ich sag mal so, als Opfer dargestellt für, oder beziehungsweise als mögliches Opfer für den Enkeltrick. In dem englischsprachigen Raum wird es als die Phantom Attack, glaube ich, bezeichnet. Auf jeden Fall, weil die Frage ist, sind unsere Senioren und sind die eigentlich zu blöd? Ja, also die Frage, die sich mir ja auch, ich bin ja noch einer, ich lese ja teilweise noch analoge Zeitung. Und gerade im Regionalteil, jetzt Rhein-Main-Gebiet, da liest man eigentlich mindestens 2 bis 3 Mal die Woche, dass irgendein Senior, was weiß ich, Schmuck, Geld auf die Mülltonne gelegt hat oder einem Polizisten übergeben hat. Und jedes Mal steht auch drin, die Polizei kommt nicht vorbei und holt kein Geld. Und es, also mit den perfidesten Annahmen werden da halt alte Menschen abgezockt. Ja. Die Frage, die sich echt gestellt hat, die ich mir auch schon gestellt habe, sag mal, sind die eigentlich bescheuert? Also das muss man doch wissen. Ja. Und die hat das mal so ein bisschen aufgedeckt, dass die alten Menschen nicht so blöd sind, sondern dass da erstmal ein hochprofessionelles, manipulatives Netzwerk dahinter steckt. Und was mir nicht bewusst war, dass zum Beispiel das Gehirn, ähnlich wie bei der Pubertät, im Alter wieder umgebaut wird. Und zwar, klar, nehmen die kognitiven Fähigkeiten nehmen ab. Ja, also man hat gegebenenfalls einfach schlechtere Reaktionen, man sieht schlechter, man hört schlechter, dann gibt's langsamere Verarbeitungsgeschwindigkeiten, ja, also man kann nicht mehr alles so schnell verarbeiten und Merkprobleme, ja, auch das ist eine ganz wichtige Funktion. Und das gibt da so einen einschneidenden Punkt im Leben, und zwar ist es eigentlich der Übergang vom Berufs in die Rente. Im Berufsleben, wir wissen das alle, ich krieg eine Mail, ja, und da sagt hier, Kollege, guck dir doch mal die Mail da an, die sieht irgendwie komisch aus, oder? Und dann guckt man da drauf und dann sagt man, nee, lösch die mal weg. Das hat man, wenn man diesen Übergang gemacht hat, hat man das nicht mehr. Man hat nicht mehr den Kollegen, den ich mal schnell fragen kann. Ja, sondern wenn deine Mutter heute, die muss dich anrufen, die muss dir dann erklären, was sie für eine Mail bekommen hat, dass du ihr dann sagst, nee, klick da mal nicht drauf. Ja, und das ist so ein bisschen so der Knackpunkt, wo das dann wechselt, wo man dann auf einmal die Älteren auch so ein bisschen, wo sie sich alleingelassen fühlen, um dadurch dann auch leicht manipulierbar sind und dann auch entsprechende, ich sag mal, ja, in entsprechende Fallen reintappen. Und wir wissen das alles, wenn da einer entsprechend Druck aufbaut, dass dann die verschiedensten Sachen passieren.
Ja, also in dem Zusammenhang, ich möchte euch beiden anbieten, wenn ihr so eine Mail bekommt mal, ja, könnt mich gerne fragen. Ich mache euren Betreuer, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Also nur, um euch mal da vom Eis zu holen.
Ich hab's gewusst. Es kommen ja andere Sachen noch hinzu. Also zum einen, die Anrufer wissen, dass sie anrufen, die sind vorbereitet. Der Angerufene ist von jetzt auf gleich in einer völlig neuen Situation, die er nicht kennt, die ihn oder sie überfordert, weil du, wie du richtig sagst, Christoph, auch mit der Geschwindigkeit, die ballern ja ein Thema nach dem anderen, also Tochter hier, hat jemand totgefahren, erstmal Panik, kommt ins Gefängnis und hier Zahlen und so weiter. Das heißt, es ist auch von der Verarbeitungsgeschwindigkeit problematisch. Ja. Das kommt ja da erschwerend hinzu. Also ich glaube auch, dass ich da niemanden vor die Tür stellen würde und blamen würde, wenn man auf sowas reinfällt. Die sind trainiert, die haben das schon 1000 Mal gemacht oder 100 Mal, die wissen genau, wie du reagieren wirst und haben auf alles schon eine Antwort und sind vorbereitet und du als Angerufener hast das nicht. Deswegen ganz ehrlich,
kenne genug Opfer, von denen ich sagen würde, es sind sehr intelligente Personen, die trotzdem reingefallen sind, weil sie genau einen Fehler gemacht haben, meines Erachtens nach. Also bei auch diesem klassischen WhatsApp-Scam. Es gibt nur einen einzigen Fehler und das ist ganz am Anfang zu glauben, der Absender ist der Richtige.
Genau.
Alles, was danach kommt, ist auf Basis von einem Vertrauensverhältnis, was du hast zu dieser Person, Es ist nur der eine Fehler, dass du am Anfang glaubst, oh, das ist meine Tochter, die mir das schreibt. Ja. Alles, was danach kommt, ist kein Fehler.
Das ist genau das, wo ich jetzt auch drauf hinaus wollte, ist, wie können wir da entgegenwirken? Wie können wir denn da unterstützen? Und wenn man sich das mal so reflektiert, also ich kann das auch mal so aus meiner Geschichte erzählen, meine Mutter vor über 10 Jahren ist sie auch an ein Opfer nicht geworden, sondern meine Mutter war auch echt ein Fuchs und sie hat einen Anruf gekriegt. Und ja, Tante, ich bin's. Und da sagt meine Mutter, bist du's, Roland? Also, ja, ich bin's, der Roland. Da sagt meine Mutter, nee, du kannst es nicht sein, weil mein Neffe ist Schweizer. So, das heißt also, sie hat da schon die entsprechenden Triggerpunkte schon vor über 10 Jahren gehabt. Aber jetzt, wenn wir nochmal auf die heutige Zeit gehen, und jetzt kommen wir wieder auf euer Lieblingsthema, KI, Thema Deepfakes. Und ich meine, mit einem Stimmensample, ich meine, man braucht gar nicht viel. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier durch diesen Podcast auch mit einem entsprechenden Stimmensample schon in irgendwelchen, sagen wir so, abhörbar. Oder meine Stimme kann jetzt auch schon verwendet werden.
Kopierbar. Ja.
Und dasselbe ist dann auch mit, jetzt kommen wir wieder auf Präsentationen, wir stehen auf der Bühne, es gibt auch mittlerweile sehr viel Bildmaterial von wahrscheinlich euch viel mehr als bei mir. Das heißt also, auch hier ist dann das Thema FaceTime, also Videocalls, wo dann der Enkel anruft und sagt, Oma, ich bin hier irgendwie gerade in der Not, ich bräuchte ein bisschen Geld. Oder was weiß ich. Und was können wir tun? Also ich weiß nicht, ich denke mal, ihr werdet das in eurer Familie sicherlich auch haben, aber ich appelliere es immer wieder an jeden, den ich um mich herum kenne und der jetzt auch unseren Podcast hier nicht hört. Habt ihr ein Codewort? Und das ist etwas, was ich bei mir in der Familie extrem eintrichtere, dieses Thema Codewort, was mir letztendlich genau diese Identität, von der du gesprochen hast, Rüdi, dann gegebenenfalls nochmal zu verifizieren. Natürlich, wenn das Codewort in jeden Post irgendwo reinballert, dann weiß die KI das auch.
Also erstmal hast du recht mit dem Codewort. Das ist eine der Möglichkeiten, die sehr einfach zu machen ist, die durchaus hilft. Das ist wie bei einer Kreditkarte da diese dreistellige Zahl vorne. Das ist nichts anderes. Wenn du die kennst, kannst du dich damit mehr oder weniger authentifizieren und das passt. Auf der anderen Seite muss ich dir aber eins sagen. Ich habe mit einem Bekannten vom LKA Niedersachsen schon dutzendfach über dieses Thema gesprochen, weil es immer wieder kam und auch von anderen Polizeistellen irgendwie in Presseinformationen und sonstige Sachen aufgeschrieben wurde und Ähnliches und verbreitet wurde. Es gibt nach ihm und auch nach meiner Kenntnis, was jetzt nicht ausschließen soll, dass es das nicht doch im Einzelfall gibt, keinen einzigen Fall, wo wirklich ein Enkel mit Stimmklonen oder Gesichtsklonen nachgemacht wurde. Das braucht's nämlich gar nicht, weil dieses einmal reinschreien und dabei heulen verstellt die Stimme sowieso. Das heißt, Die merken gar nicht, dass das ist. Also wie gesagt, der Hajo vom LKA Niedersachsen, Grüße übrigens, falls er uns zuhört, hat genauso wenig wie ich jemals einen Fall erlebt, bei dem wirklich ein Enkel geklont wurde. Auch wenn du recht hast, dass man heute nicht mehr viel dazu braucht, also da reichen 30 Sekunden Textsample, aber es ist kein einziger Fall mehr bekannt.
Ich glaube einfach, dass die Hemmschwelle, die Angreifer werden einfach geringere Hürden jetzt vorfinden, immer mehr.
Das stimmt, ja. Aber die Angriffe, muss man ja sagen, sind ja trotzdem durchaus zielgerichtet. Ne? Also sie rufen Leute an, die anfällig sind, weil ich habe so einen Anruf noch nie bekommen. Eine SMS schon. Also SMS und WhatsApp. Hier, Papa, ich habe mein Handy verloren oder sonst was. Aber diese Anrufe sind ja schon zielgerichteter. Das heißt, die Angreifer nehmen sich schon im Vorfeld Zeit, das vorzubereiten, haben eine Story. Und da jetzt noch ein Deepfake zu machen, ist wahrscheinlich gar nicht so die große Hürde dann.
Nee, da muss ich ein bisschen widersprechen. Die Vorbereitung ist relativ simpel. Die bereiten sich nicht auf die Person vor, weil sie die tatsächlich gar nicht kennen, sondern was sie machen ist, sie suchen sich ältere Mitbürger aus, die sie anrufen können. Das funktioniert typischerweise über Einträge immer noch in Telefonbüchern. Ja, und wenn Namen, du Gertrud heißt, wirst du Tobias. Vermutlich nicht 17 sein. Ich glaube, der Podcast ist gerade zu Ende. Christoph, möchtest du mein neuer Podcast? Nein, aber ihr versteht, was ich meine. Also die Vorbereitung heißt auch, die rufen 10 Leute an und 8 Leute haben gar keine Kinder und beim 9. und beim 10. funktioniert es halt.
Ja, das ist klar. Also ich meine, dass die jetzt nicht, also außer ich bin jetzt gegebenenfalls wirklich so prominent oder ich meine, man weiß, dass ich im Euro-Jackpot gewonnen habe, was ich nicht habe, keine Angst. Also wo ich sag mal so, wo ich merke, da ist extrem viel zu holen, da ist dann der Aufwand auch es wert, dass man da gezielter dann nochmal angreift, ja.
Ja, aber ich meine, du kannst dich ja selber fragen. Guck mal rein in Social Media, such dir irgendjemand raus, von dem du siehst, der ist, was weiß ich, das könnte jetzt der Enkel sein mit 21, 22. Wie findest du denn raus, wer der Oma und Opa ist? Also nur weil jemand, Schmidt und Müller ist vielleicht der falsche Name, einen seltenen Namen hat und du weißt, er kommt aus Berlin, München, Stuttgart oder sonst irgendwas, heißt ja nicht, dass du wirklich die Großeltern auch, die echten Großeltern findest und auch noch deren Telefonnummer und anrufen kannst.
Also aber andersrum vielleicht eher. Wenn du jetzt ein Facebook-Profil findest von einem älteren, dann so, schaust so du in die Freundesliste, so rum kannst du vielleicht gucken. So gleicher Name, vielleicht 16, 20 Jahre alt. So rum könnte man das schon machen. Also ich will denen jetzt auch keine Ideen geben, wie sie ihre Masche da verbessern können.
Ja, aber du hast recht. Das passiert auch. So rum passiert's ja, aber andersrum nicht. Und dieses Klonen ist, wie gesagt, in keinem Fall bekannt und viel häufiger als Warnung rausgegeben worden, als es tatsächlich passiert ist.
Ja, ja. Also ich meine, dieses Thema KI, ja, das, ich will nicht sagen, das steckt in den Kinderschuhen, das tut's nicht mehr. Aber ich sag mal, die Ideen, was man damit alles machen kann. Und ich glaube, dass da einfach noch, ich sag mal, viel Potenzial, gerade auch im Bereich der Angriffe steckt, als auch natürlich dann hier die Prävention, auch dann vielleicht vorbereitet zu sein, dass wenn der FaceTime-Anruf von der Enkelin kommt, dass man dann trotzdem vielleicht erstmal das Codewort fragt. Weil auch in einem heulenden Zustand, weil die Person, die mich anruft und wirklich in der Bredouille ist, die weiß ja, dass wir ein Codewort ausgemacht haben. Also deswegen, das glaube ich noch nicht mal, dass das in dem Moment dann von derjenigen auch übergenommen wird. So nach dem Motto, ich bin doch gerade hier im Gefängnis. Wieso willst du jetzt mein Codewort wissen? Da glaube ich schon, dass man da was machen kann. Die Frage ist, ob man in dem Moment in der Lage ist, dran zu denken, das Codewort erst noch abzufragen.
Ja,
also klar. Das ist die nächste große
Hürde, ja. Bei Rüdigers Punkt,
ja. Ne,
wo du sagst, der erste Schritt ist, ich glaube schon mal, damit ist vielleicht genau diese Hürde auch weg. Und ich frage mich auch, wenn dann der angeblich heulende Enkel sagt, oh, dafür habe ich jetzt überhaupt keinen Kopf, ich bin total durcheinander, ich weiß das nicht mehr, ob du dann nicht trotzdem weitermachst. Also das wird ja die nächste Antwort sein. Und im schlimmsten Fall legt halt einer von vier doch auf, aber dann haben sie immer noch drei, wo sie damit durchkommen.
Naja, aber wenn du das nach dem Codewort gefragt hast und die Person gegenüber heult und kannst sie nicht geben, weil sie gerade so im Stress ist oder was weiß ich, dann bist du vielleicht schon mal dann, auch wenn du das Gespräch weiterführst, am Ende so, okay, ich frage jetzt nochmal eine andere Person, was sie davon hält. Dass du schon mal diese Awareness hast, so vielleicht und ist es was. Also ich finde die Codewort-Idee auch klasse.
Nein, ist sie. Ich wollte die nicht abtun.
Und das ist auch dann der nächste Punkt, wo man halt sagt, okay, wie können wir denn da schützen? Also Codewort ist natürlich nur eine kleine Maßnahme, die wir letztendlich machen können. Und da habe ich mir auch mal selber so ein bisschen an die eigene Nase gefasst, weil mir auch aufgefallen ist. Also wir müssen halt da viel mehr Geduld und auch diese Awareness weiterhin fördern. Und ich muss mir selber an die eigene Nase fassen, dass ich meine Lunte einfach viel länger machen muss. Weil wie oft habe ich mich dabei ertappt, meine Mutter oder irgendjemand im Bekanntenkreis fragt mich etwas und ich bin dann relativ schnell in so einem, das weiß man doch und also man hat diese, also da war meine Lunte manchmal sehr, sehr kurz. Und das ist etwas, was ich mir halt jetzt ankreiden muss, dass ich da viel mehr Verständnis für aufbringen sollte, da noch geduldiger zu werden. Das ist so etwas, was ich zumindest mir an mich appellieren kann. Interessant ist, dass man halt bei den näheren Verwandten, Bekannten da viel kurzlundiger ist, als jetzt zum Beispiel bei einem Fremden, der mich jetzt gefragt hat, mal, wie richte ich denn den Browser ein, ja? Dann sage ich hier, machst du da, dann mache ich vielleicht sogar noch ein Video und bei der eigenen Familie sage ich hier, mach selber. Und du hattest ja letzte Woche oder vor ein paar Wochen auch das Thema, Family Helpdesk, ne? Jeder von uns ist das. Ja. Und du machst doch was mit dem Computer oder beziehungsweise du kennst dich doch aus. Ich habe letztens auch wieder irgendwo, was weiß ich, glaube, da ging es um eine Reisebuchung. Ja, du machst es doch einen ganzen Tag. Ich so, nein, ich habe auch die Grundsteuer irgendwo jetzt doch jemals in meinem Leben gemacht, ja, aber ich werde in dem Sinn so gesehen. Ja, und das ist genau das, wo du dann halt dieses Gefühl halt auch umgedreht irgendwo ja mal vermittelt hast. So, du kennst dich ja aus, also musst du ja wissen, wie es geht. Und da glaube ich, da kann ich selber bei mir auch noch mal ein bisschen an die eigene Nase fassen, um da zum Beispiel gerade diese Art von Angriffen dann gegebenenfalls zumindest zu minimieren.
Gehen wir nochmal zurück zu der Präsentation von der Frau, von der du gerade erzählt hast. War die jetzt, hat die dich inhaltlich gefesselt oder war die zudem auch noch von der Präsentationsart her etwas, wo du sagst, das hat mich völlig geflasht? Ja, also so hatte ich dich am Anfang verstanden.
In dem Fall war es inhaltlich. Also sie hat das da halt, sie ist Journalistin und hat das entsprechend, also sie hat da keine Show gemacht, das muss man halt sagen, sondern das war eine relativ nüchtern, aber die Präsentation hat mich inhaltlich gecatcht. Es gibt andere Präsentationen, da weiß ich gar nicht mehr, um was es ging, aber die fand ich so fantastisch. Ich habe da mal ein Beispiel, dabei ist einer von ich glaube, das war der Hersteller von Cisco, der ist, als erstes ist er von der Bühne runter und ist dann im Publikum rumgelaufen und hat erzählt und hat die Leute auch mit einbezogen. Das ist auch etwas, was ich seit mehreren, ich sag mal so 1-2 Jahren mache, dass ich in meinen Präsentationen so ein bisschen die Interaktion fordere, indem ich zum Beispiel so, es gibt da halt dieses Kahoot oder Slido, wo ich dann letztendlich, obwohl es nicht mag, dass die Leute ihre Handys während der Präsentation benutzen, sage ich dann, ja, jetzt dürft ihr das alle mal rausnehmen und jetzt machen wir mal ein Quiz. Ja, um da so ein bisschen Interaktion zu fordern. Das kommt auch sehr gut an. Also das, aber in dem Fall von der Journalistin war das der Inhalt.
Dann gebe ich auch mal unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Tipp mit. Ich bin nämlich sehr gerne schon seit bestimmt über einem Jahrzehnt auf einer Veranstaltungsreihe, bei der ich auch hin und wieder mal aufgetreten bin, aber darum geht's eigentlich gar nicht. Und zwar sind das die B-Sides-Veranstaltungen. Die B-Sides-Veranstaltungen sind IT-Veranstaltungen, die es in fast jeder Großstadt gibt. Also die gibt es in München, in Berlin, die gibt es in Barcelona, in Mailand, die kriegst du in Prag, in Budapest, also praktisch überall. Und das Schöne und Angenehme an den B-Sides ist, dass die Teilnahmegebühren meistens relativ gering ist. Also man muss sich zwar sputen, dass man ein Ticket kriegt, weil die sind auch nicht ohne Ende vorrätig, aber du zahlst irgendwas zwischen 25 und 40 Euro oder Dollar oder was auch immer. Und der entscheidende Punkt ist, deswegen heißen die B-Sides, nämlich ähnlich wie bei den Schallplatten oder Singles früher, da gab es immer die B-Seite. Also auf der A-Seite war der Hit, das tolle Lied, das jeder wollte, und dann gab es die B-Seite, die war okay und die konnte man sich mal anhören. Und genau dafür ist es gedacht. Es ist eigentlich gedacht, dass junge Menschen, die jetzt gerade noch an der Uni sind, irgendwas Spannendes erforscht haben und vielleicht noch nie irgendwo einen Vortrag gehalten haben, das mal präsentieren können und sich vor Fachpublikum, sage ich jetzt mal, oder interessierten Menschen hinstellen können und ihre Folien machen. Manchmal, in den seltensten Fällen, muss ich sagen, ist es ganz schlimm. Also da merkst du wirklich, der hat noch nie geredet oder sie hat Schiss ohne Ende, ist nervös wie blöd und du verstehst kein Wort. Aber das ist die Ausnahme. Aber auch genau dafür ist es da. Und auf der anderen Seite, und das ist wirklich die Mehrzahl, hast du Präsentationen, die sind so okay, weil sie halt von jungen Menschen gemacht sind, die das noch nicht oft gemacht haben. Aber die Inhalte sind phänomenal, weil die natürlich unheimlich tolle Forschungen machen, die man dann erstmals vorgestellt bekommt. Also das ist etwas, wo ich sehr, sehr gerne dabei bin. Und das empfehle ich auch wirklich jedem, der sowas vielleicht auch mal ausprobieren möchte. Geht oder versucht, den Call for Papers mitzumachen und euer Thema vorzustellen auf irgendeiner B-Sides-Veranstaltung. Wenn ihr Glück habt, werdet ihr eingeladen und dürft präsentieren. Und das ist schon sehr, sehr spannend und wirklich eine Empfehlung von mir.
Super Tipp. Um es vielleicht ein bisschen zusammenzufassen zum Ende hin. Also eine Präsentation sollte natürlich einen interessanten Inhalt haben, davon gehen wir mal aus. Also du präsentierst da nicht nur, um was zu präsentieren, sondern du möchtest den Leuten was mitgeben. Also denk dir vorher aus, was willst du transportieren, was sollen die Leute mitnehmen, und dann ist es halt auch ein Handwerk oder du musst es üben. Also Training macht da schon viel aus. Absolut. Umso mehr du deine Präsentation gehalten hast, umso besser wird die. Auch wenn das immer komisch ist, wenn man jetzt sagt, ich habe den Vortrag schon 30 Mal gehalten, dann ist das für einen selbst immer ein komisches Gefühl, weil du denkst, diesen Witz, den habe ich jetzt schon 30 Mal gemacht. Die Leute lachen immer noch. Klar, weil es andere Leute sind.
Und wichtig, deine Präsentation. Nicht genau. Deine. Also nur dann funktioniert es, ja.
Genau, wenn du von irgendjemandem eine Präsentation vorgesetzt bekommst, sagst, halt die mal, das wird nie so gut wie was, was du selbst durchgedacht hast und dir selbst den roten Faden hingelegt hast. Und ja, das sind einfach so die, sag ich mal, Basics. Aber ich glaube, bei den Veranstaltungen, bei denen du unterwegs bist, Christoph, ist das schon fast Standard. Also wenn du jetzt so an eine RSA-Konferenz denkst, da sind normalerweise die Speaker so hochkarätig, da ist eigentlich, sollte keiner dabei sein, der es so gar nicht kann.
Kann ich dir zu, ich sag mal, zu 99% bestätigen. Es gibt auch da immer Ausfälle. Und manchmal ist es auch besser, einen Vortrag ausfallen zu lassen, als jemanden einspringen zu lassen, also sprich, die Präsentation zu halten. Ich meine, klar, bei dir oder auch beim Tobi weniger wahrscheinlich, aber jetzt, wenn da bei dir in der Firma irgendwo eine Veranstaltung ist oder bei mir und es fällt jemand kurzfristig aus, dann kann ich auch mal einspringen und kann die Präsentation von demjenigen in der Regel auch halten mit einem gewissen Vorlauf. Das habe ich auch gerade dieses Jahr gemacht. Aber das ist immer noch was anderes. Ob das Publikum ja, das merkt.
Der Vorlauf ist nicht ein Tag oder so. Nein. Das muss schon länger sein.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also Vorlauf heißt, die Präsentation nicht umzubauen auf dich oder deine Präsentation zu machen, sondern auf dich anzupassen, dass du ruhigen Gewissens die Präsentation halten kannst. Weil ablesen brauchst du dann nicht. Das bringt nichts. Dann lässt du lieber ausfallen. Aber das sind halt die Sachen, die, wie du schon sagst, Erfahrung kommt dann in dem Sinn nur durch Machen und durch Üben. YouTube-Videos schauen hilft da nicht so viel.
Und man muss eines im Kopf haben, und das sage ich, und da habe ich meinen Kindern auch erzählt, als die noch in der Schule Präsentationen halten mussten für irgendwelche Referate und Ähnliches. Die Zuhörer wollen dir gar nichts Böses. Im Gegenteil, genau. Die sind ja dankbar, wenn du denen eine tolle Präsentation, eine Geschichte vorsetzt, etwas, dem sie folgen können, wo sie nicht nur irgendwie was vorgelesen bekommen oder irgendwelche Zahlen nacheinander ins Gehirn getackert kriegen oder Ähnliches. Das Publikum ist eigentlich sehr, sehr dankbar, wenn du es nicht total verkackst.
Ja, und vor allen Dingen diese Angst, absolut, die man am Anfang ja hatte, es könnte einer eine Frage stellen oder die ich nicht beantworten kann. Das kommt nicht.
Ja.
Aber du bist ja der Experte, du hast ja die Präsentation vorbereitet, du weißt ja, um was es geht. Also, wer sollte ein Publikum was wissen, von dem du so gar keinen Plan hast? Das passiert einfach nicht. Also,
naja, also
bei mir ist es so, dass sich da keiner vorführen will. Also,
manchmal habe ich ja, ich sage ja immer, ich habe alles auswendig gelernt, was ich hier erzähle, also fragt mich bitte nichts. Ich habe das gar nicht verstanden. Nee, aber das ist, du hast recht, du bist ja derjenige, der weiß, was er da vorne erzählt, ja. Es gibt natürlich Blindspots, ja, so was weiß ich, wenn ich sage, ja, hier Schrödingers Katze, so und so wie, ja, dann erzähle ich, was für Schrödingers Katze ist, aber die genaue Herleitung würde ich jetzt da nicht mehr machen können.
Ja, klar. Ja, kann man aber auch sagen. Das ist durchaus völlig in Ordnung. Ja. Und auch wenn jemand eine Frage stellt, hatte ich auch manchmal, dass du denkst, oh, Alter, das ist eine sehr, sehr gute Frage, an die habe ich noch überhaupt nicht gedacht, das habe ich überhaupt nicht hinterfragt. Und dann kannst du vielleicht eine spontane Meinung haben und die auch äußern und vielleicht auch am besten sagen, das ist jetzt eine spontane Meinung, weil ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber vielen Dank für den Input, den nehme ich gern auf und dann vielleicht spricht man sich nochmal oder schreibt sich oder sonst irgendwas. Aber auch das kommt nicht falsch an, weil die merken schon davor, dass du schon eine Ahnung von deinem Thema hast, aber das heißt ja nicht, dass du allumfassend alles wissen musst.
Ja, aber also präsentieren muss man mögen, muss man üben. Ja. Dementsprechend, wenn man das Thema rein will, da gibt es sehr gute Literatur, gibt sehr gute Trainingsvideos. Ich packe auch noch ein paar Empfehlungen in unsere Shownotes. Dann kann man es jetzt anschauen, wenn man in das Thema rein möchte. Christoph, vielen Dank. Cooles Thema. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Gast im Podcast zu sein. War sehr interessant, war sehr spannend für mich. Also vielen Dank.
Also hat mich auch sehr gefreut und von meiner Seite aus gerne wieder. Und wie sagt der Frankfurter hier so, bleibt bitte gut drauf.
Dann schließe ich mich als München noch an und sage danke und Servus miteinander.